Unser Werbepartner für diese Folge ist Hiscox. Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, die euch als Freelancerin oder als Unternehmerin unkompliziert gegen Businessrisiken absichern. Das Ganze ist innovativ, zuverlässig und branchenindividuell. Hiscox stellt euch eine Versicherungslösung passend zu eurer Branche, dem Bedarf und der Situation zusammen. Mit dem Grundbaustein der Berufshaftpflichtversicherung seid ihr bereits vor teuren Vermögensschäden geschützt und ein passiver Rechtsschutz ist dort bereits inklusive.
Stellen die Hiscox-Juristen fest, dass ihr unberechtigterweise verklagt werdet, greift der passive Rechtsschutz als inklusives Highlight der Versicherung. Bedeutet, Hiscox verteidigt euch, wehrt die Ansprüche ab und übernimmt diese Kosten. Ein extra Rechtsschutz ist also gar nicht mehr nötig.
Das engagierte und sehr empathische Team von Hiscox zeichnet sich durch eine hohe Spezialisierung aus und die Kundenbewertung von Hiscox liegt bei Schadenservice bei 4,6 von 5 Sternen. Also mehr erfahrt ihr unter hiscox.de/transformation. Das war Werbung Ende.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit zwei Gästen, auf die ich mich sehr gefreut habe und jetzt erst sehr freue auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Maike und Daniela von Nestlé.
Herzlich willkommen auch an dich, dass wir da sein dürfen.
Dankeschön. Ja, schön, dass ihr es beide hier in die Hansestadt geschafft habt, in die Hansestadt Hamburg. Mit dir, Maike, verbindet mich in diesem Podcast ja die besonders große Ehre, dass du so nett warst in meiner dritten Folge. Das war ein viel größeres Experiment als heute.
Aber cool.
Ja, ne?
Spaß gemacht. Ich mochte den damals schon.
Ich auch. Es hat auch gute Resonanz gegeben. Und Daniela, schön, dass du jetzt hier auch dabei bist. Vielleicht stellt ihr euch mal gleich direkt vor. Wir werden heute über FMCG, über die letzten Learnings sprechen. Das ist ja für viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer nicht Home-Turf, aber deshalb nicht weniger relevant für uns alle. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und stellt euch doch bitte mal kurz selbst vor, damit wir auch so ein bisschen ein Gefühl für kriegen, was ihr eigentlich denn bei Nestlé so treibt.
Also mein Name ist Maike Abel und ich bin Digital- und Corporate Marketing Direktor und verantwortlich für das gesamte Marketing und aber auch die digitale Transformation in der Nestlé Deutschland.
Super, da hast du bestimmt was zu tun.
Ja, mir ist nicht langweilig, aber ich habe deswegen noch einen Experten mitgebracht, nämlich
mich. Ich bin die Daniela und ich leite bei der Nestlé das deutsche Insights Team und beschäftige mich mit allen Fragen rund um den Shopper und den Konsumenten.
Insight ist sowas wie, früher hätten wir Marktforschung gesagt.
Kannst du auch immer noch sagen.
Ja, ja. Okay,
sehr gut. Klingt halt ein bisschen besser jetzt.
Wie geht ihr eigentlich mit Geschlechtern bei Nestlé um? Gendert ihr? Sagt ihr, weil du gerade Experten gesagt hast und Daniela ist ja offensichtlich.
Oh, Verzeihung, ja.
Nee, mir ist das egal, ich bin das total entspannt. Ich freue mich gerade bei weiblichen Gästen. Allein Gast, ne? Gast darf man auch
nicht. Gästinnen ist das dann.
Himmel, nee.
Gästinnen, genau.
Das machen wir nicht. Ist das wirklich ein Wort?
Also Gästinnen, ja, glaube ich schon. Also tatsächlich, wir gendern schon total, aber ich muss offen gestehen, ich bin noch in der Übung. Also man muss es mir nachsehen. Ich meine es nicht böse, aber es ist tatsächlich noch so, ja, wenn man halt viele Jahre ohne, dann muss man sich halt umstellen und tatsächlich rutscht es mir ab und zu.
Ich bin froh, dass es dir raus ist. Also, ich meine es auch nicht böse. Und ich übe noch ganz. Wir sind ja hier unter uns und ja. Das soll ja hier ein ganz entspanntes Gespräch sein. Deshalb verzeiht mir hier diesen kurzen Ausflug. So, wir reden ja jetzt hier. Jetzt haben wir es mit einem der größten FMCG-Unternehmen nicht nur Europas, sondern also mit europäischem Ursprung, sondern mit weltweiter Coverage zu tun. Und wir haben es hier mit FMCG zu tun. Wir haben es ja im Grunde mit Warengruppen. Vielleicht sagt mal kurz die Warengruppen. Also ich habe immer so Sachen, was ich gerne esse, aber von denen ich nicht so viel essen sollte, gerade in der Weihnachtszeit.
du meinst die Süßwaren?
Ja, genau. Sagt man Süßwaren? Genau. Welche Produktkategorien habt ihr so oder was sind eure stärksten Marken? Vielleicht könnte man so ein paar Marken droppen, die jeder kennt.
Also tolle Marken sind es alle definitiv. Ich hoffe, wir denken gleich an alle.
Bloß nicht alle. Aber ist das hier so eine Verkaufsshow?
Wir haben so ein paar hundert, tausend weltweit.
So ein paar Top-of-Mind-Marken. Ich meine, ihr seid vermutlich nicht ganz neutral. Also
Top-of-Mind auf jeden Fall Bebe, was ja auch der Ursprung unseres Unternehmens mit ist, die Säuglingsnahrung. Ich glaube, daran sollte man immer mitdenken.
Mhm. Ja, ohne die gäbe es uns jetzt nicht tatsächlich.
Genau. Mhm. Genau.
Maggi ist unser größtes Business, also rund um Maggi, Tomi, dann haben wir Garden Gourmet, also um den ganzen Food-Bereich abzudecken und Schokoladen natürlich. KitKat ist da zum Beispiel eine sehr beliebte Marke, aber auch Lion. Wir haben aber auch Cerealien, wir haben Wasser,
Kaffee.
Kaffee, ganz wichtig, Nespresso, Dolce Gusto, Starbucks.
Ja. Und im Café habt ihr ja habt ihr ja auch eine D2C-Brand, Nespresso. Das, ist das die einzige D2C-Brand eigentlich? Sonst ist alles mehr oder weniger über den Handel distribuiert?
Ja, in dem Business, ja.
Ja, ja plus ne, wahrscheinlich nochmal so eine kleine Spezialität ist dann Nestle Professional mit auch den professionellen Kaffeebereich, der jetzt auch nicht im klassischen Retail ist.
Okay, das ist so Großverbrauchergeschäft.
Genau.
Ja. Okay. Cool. Also, und dann haben wir die Klassiker und die ihr verkauft für alle, die jetzt aus dem E-Commerce kommen. Diese Marken verkaufen in der Regel nicht direkt über ihre Webshops.
Wir haben Webshops, also Nespresso zum Beispiel, aber wir haben auch Dolce Gusto einen Webshop, aber es ist jetzt nicht unser Kernbusiness. Also das größte Volumen machen wir nach wie vor im Handel und deswegen ist auch der Handel für uns sehr wichtig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und auch ihr seid für den Handel wichtig, weil ihr seid ja so sehr Leuchtturmmarke, Unternehmen, dass ihr auch in dieser Liga spielt, dass wenn ein paar eurer Produkte nicht gelistet sind, aus welchen Gründen auch immer, das eventuell Frequenzauswirkungen auf den Handel hat.
Und dann auch unzufriedene Kunden. Haben wir tatsächlich schon mehrfach gehabt, bei wenn wir nicht rechtzeitig die Regale nicht rechtzeitig aufgefüllt waren, dass tatsächlich sich Kunden beschwert haben. Beim Marktleiter kommt durchaus mal vor.
Wenn ich jetzt wirklich total soft drauf wäre, würde ich sagen, Mensch, toll, ihr lebt in Symbiose mit dem Handel, um dem Kunden was Gutes zu tun. Ganz nebenbei.
In der perfekten Welt,
ja. In der perfekten Welt, so. Ja. Und natürlich habt ihr auch noch Wettbewerber, damit ihr die Innovation hochhaltet. Aber es gibt noch so 2-3 Player, die in der ähnlichen Größenordnung auf einem internationalen Level unterwegs sind, die auch ähnliche Warengruppen bedienen.
Ne? Genau, Unilever, Mondelez, also es gibt ein paar. Also wir haben ja dadurch, dass wir so breit in unserem Portfolio sind, haben wir halt natürlich ein sehr breites Wettbewerbsfeld, aber ich würde Unilever, Mondelez, oder früher Kraft Mondelez, ne? Würde ich da jetzt reinzählen, ja.
Als ich Digital-Marketing, also überhaupt Marketing lernen musste, also als ich wirklich in der Uni, sagen wir mal, da war diese Welt praktisch nur von FMCG. Da war Marketing, da gab es so ein paar, auch im Frankfurter Raum gab es so einen US-amerikanisch geprägten, auch FMCGler, P&G, wo sie sagen, boah, das ist so eine der Top-Schulen. Mhm. Das war aber in der vordigitalen Zeit. Mhm. Ich habe ja mehr oder weniger zwangsläufig durch die Digitalisierung dieses Spiel gelernt und ich habe mir oft gedacht, eigentlich ist doch für so einen großen FMCGler die Digitalisierung doch nur mit Herausforderungen verbunden. Also diese alte Welt, ne? Und da können wir ja gleich weiter, was das abdeckt. Aber diese alte Welt hat doch 2 Dinge sofort privilegiert. A, wenn du der größte Spender im Sinne von Reichweiteneinkauf warst und wenn du die beste Distribution hattest. War das nicht so, dass das ideale Flywheel, wenn du sagst, du hast du bist ein ganz großer Spender, das heißt, du hast die besten Rabatte im Mediageschäft, das heißt, dein TKP in deiner Zielgruppe ist eine direkte Funktion von Einkaufsmacht. Und naja, also direkte Funktion, ne, mit ein bisschen Schnick und Schnack, aber im Wesentlichen ist das, du warst ja auch mal bei einer Mediaagentur, Michael, glaube ich, also kennst das Spiel. Und auf der anderen Seite, je besser deine Distribution, desto geringer deine Streuverluste, desto bedeutsamer dein Shelf Space für den Handel und die Wahrscheinlichkeit, dass du Konsumentinnen und Konsumenten erreichst und deine Marken bekannter machst, ist besser.
Und das hat sich
Also kurzfristig gesprochen denke ich sicherlich, aber ich glaube auch, in einer vordigitalen Welt ist es super wichtig, dass deine Produkte dann auch überzeugen, wenn sie gekauft wurden.
Ah ja, das Nachkaufverhalten.
Bringt das ja auch gar nichts, wenn man irgendwie viel ausgegeben hat, super distribuiert ist und wird gekauft, nicht gemocht. Ja. Und
hast du total recht. Das heißt, das Nachkaufverhalten ist auch damals schon wichtig, weil klar, du kannst es nicht immer durch Media erschlagen. Aber ich hätte es mal gesagt, das ist auch ein schwerer Vergleich, aber ein durchschnittlicher Schokoriegel hält sich besser, wenn er einmal distribuiert ist, als der durchschnittliche Schokoriegel, der praktisch jeden Morgen auf einer digitalen Plattform neu versteigert werden muss. Und vor allen Dingen für den es vielleicht noch keine jahrzehntelange Markenbekanntheit gibt. Aber das ist so, da bringe ich jetzt das Kurzfristigkeits- versus Langfristigkeitsding rein. Meine Ursprungsthese war ja, da werden wir bestimmt gleich nochmal auf dieses Nachkaufverhalten, werden wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen kommen, weil das ist ja auch im D2C das eigentliche Gegengift zur Plattformökonomie. Aber die meine These war jetzt, dass durch die Digitalisierung für FMCGler nicht viel einfacher geworden ist, sondern tendenziell eher schwerer, weil die Digitalisierung kennt zum Beispiel keine Rabatte im Mediageschäft.
Nee, aber es hat tatsächlich Chancen und Risiken. Also ich meine, über deine Produkte wird sich natürlich jetzt noch mehr ausgetauscht. Vorher in der analogen Welt war das eben nicht so gewesen. Und das heißt also, du musst natürlich dein Produkt versprechen und die Qualität noch mehr einhalten. Und Produkte, die einfach da nicht stark drauf sind, die werden halt diskutiert und sind danach auch tot. Ja, und von daher, das ist ein Aspekt. Natürlich wird sich auch noch mehr ausgetauscht über dich als Unternehmen. Das spielt auch zunehmend eine Rolle oder eigentlich schon immer. Aber jetzt ist halt einfach die Kommunikation darüber halt viel stärker. Und du hast natürlich auch mit der Digitalisierung eine Globalisierung. Das heißt, du bist nicht mehr nur auf deinen Rewe-Markt oder deinen Edeka-Markt oder deinen Supermarkt um die Ecke angewiesen oder den Kiosk vielleicht noch oder den Bahnhofskiosk, sondern du kannst ja eigentlich Schokolade aus der ganzen Welt bestellen oder Produkte generell aus der ganzen Welt bestellen. Und da hast du natürlich auch einen internationalen Wettbewerb, gegen den du bestehen musst. Und wo du wirklich die Herzen der Konsumenten nachhaltig gewinnen musst, weil ansonsten wirst du halt einfach nicht gekauft.
Ja, okay, das verstehe ich. Und in vielen Warengruppen ist es ja auch so, dass die D2C-Bedeutung sehr wahrscheinlich auf Sicht gar nicht so hoch sein wird. Also es wird vielleicht andere Distributionsformen geben, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Quick-Commercer als Beispiel. Das wird aber immer noch ein Non-Direct-Geschäft sein aus eurer Perspektive heraus. Aber dennoch ist die Relevanz halt eine Frage.
Also klar, wir versuchen natürlich schon auf allen Feldern vertreten zu sein. Das sind wir ja auch. Also wir sind auf den üblichen Handelsplattformen vertreten. Unsere Handelspartner haben mittlerweile ja auch Online-Modelle, wo man entsprechend unsere Produkte kaufen kann. Aber der große Teil des Businesses findet im Offline-Handel statt. Und das wird auch auf lange Sicht, wird das auch erstmal so bleiben. Und deswegen, wir müssen schon schauen, dass wir uns vorbereiten auf das, was kommt. Und auch vorbereiten auf alle neuen Technologien oder neuen Shoppingformen, auf alle Trends. Das kann Daniela wahrscheinlich besser erläutern als ich. Aber wir haben trotzdem immer noch, wir dürfen unsere Baseline quasi nicht vergessen, nämlich das Kerngeschäft im Handel.
Das verstehe ich. Als wir uns kennengelernt haben, Maike, da war so das Thema, das war 2018, 2019, glaube ich, so die Kante. Da war das Thema, was wir in puncto digitalen Media, so hatten so viel so die Themen, was ist eigentlich das richtige Orga-Setup, wie ist der Umgang mit Agenturen.
Können wir jetzt auch wieder gerade just machen. Drüber sprechen, ist gerade wieder eine News.
Als Update, genau, können wir mal, also Orga-Setup, Agenturpartner, wie gehen wir mit Daten um, auf welchem Tech-Stack sind wir eigentlich unterwegs, das waren so Fragen, die euch, aber den ganzen Markt umgetrieben hatten, vermutlich heute immer noch umtreibt. Aber was ist denn so aus eurer Sicht so in den letzten 2-3 Jahren passiert?
Also was wir halt wirklich festgestellt haben oder wo wir intensiv momentan dran arbeiten, ist eben das ganze Thema Fragmentierung im Markt, aber auch Fragmentierung bei unseren Media-Ausgaben. Also ich glaube halt mit der Digitalisierung ist natürlich die Vielzahl an Angeboten da und natürlich auch immer so ein bisschen die Versuchung, den Media-Euro, den man hat, möglichst breit zu streuen und möglichst viel auszuprobieren und vielleicht auch das Ganze, die Schraube so ein bisschen zu überdrehen. Und damit einhergehend ist natürlich auch, wir haben sehr bewegte Zeiten mit Corona gehabt. Wir haben aber auch insgesamt immer mal wieder Diskussionen über Budgets und Budgethöhen oder vielleicht auch Budgetcuts. Und was wir halt über die letzte Zeit festgestellt haben, ist, man kann das Rad auch überdrehen. Das heißt also, wenn man nicht kontinuierlich in seine Marken investiert oder zu fragmentiert investiert, dann sieht man durchaus in der Markengesundheit Effekte. Und das ist bei uns momentan ein sehr großes Thema, dass wir auf manchen Marken sehen wir, wo wir kontinuierlich gespendet haben, wo wir kontinuierlich draußen waren. Da sind die Marken nach wie vor unverändert stark. Aber wir sehen tatsächlich auch bei manchen Marken in unserem Portfolio, wo man sich eher dazu entschieden hat, naja, die Marke ist sehr stark, da kann ich auch vielleicht mal meine Investments zurückfahren. Da sehen wir durchaus die Effekte auch in der Markengesundheit. Ne? Und vielleicht magst du noch ein bisschen ergänzen, wie sich das dann ausgewirkt hat.
Ja, also wie Maike gerade schon angerissen hat, sehen wir das halt über unsere Studien. Also man sieht es zum einen halt auch in den kurzfristigen Effekten. Das kann man schon auch so sagen, dass wenn man zu fragmentiert ausgibt, dass man halt einfach nicht über die Thresholds halt auch oft kommt und dementsprechend die Werbung gar nicht so wirken kann, wie wir es eigentlich geplant hatten und wie es auch sonst der Fall war. Und wenn man halt wirklich kontinuierlich halt nicht genügend dann auch die Marken unterstützt, dass wir dann halt in den langfristigen Markenwerten halt auch sehen, dass die Marken anfangen, halt mit etwas an Substanz damit zu verlieren. Und dann halt entsprechend wieder auch mit das dann halt mitnehmen als Grundlage, um dann halt aber auch die Businesses wieder zu beraten, inwieweit wir jetzt wieder die Investments ansteigen lassen müssen.
Da würde ich gerne noch ein bisschen, weil ich glaube, viele, die nicht aus der FMCG-Welt kommen oder gar nicht so sehr diese, also wir haben jetzt ja auch mit anderen Funnel-Stufen zu tun, als es jetzt traditionell eher im D2C-Business der Fall ist, was aber super spannend ist, finde ich, weil gerade im D2C wie auch in klassischen E-Commerce-Situationen haben wir ja immer das Problem, dass wir Bedarfe immer sehen, wenn sie schon artikuliert werden, zum Beispiel in der Suchmaschine oder in Social Media irgendwie schon klicken und Engagement verursachen. Was wir, also wir, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt so ein Lager aufmachen müsste, was wir D2C-Typen aber unzureichend verstehen, ist, wie man eigentlich Upper Funnel Nachfrage überhaupt schafft, beziehungsweise am Leben hält, dass wenn im Grunde bei zwei oder überhaupt Kaufentscheidungen vorbereitet werden, dass ich dann möglichst schneller ins relevante Set komme. Wenn ich von Fragmentierung von Ausgaben spreche in eurer Welt, und du hast gerade so den Threshold-Effekt genannt, vielleicht können wir da nochmal kurz einsteigen. Also was bedeutet das, wenn ich zu sehr fragmentiere, heißt das, dass ich überall, ist das so ein Gießkannenprinzip, dass ich überall so ein bisschen, aber kein Pflänzchen ausreichend?
Ja, genau.
Also das ist ein gutes Bild.
Genau, ja. Also was bei uns halt wirklich stattgefunden hat, wir waren ja immer ein sehr, sehr klassischer TV-Kunde, eigentlich fast ausschließlich auf TV. Dann wurde das Ganze, dann war es über die Historie betrachtet, kam Print dazu. Mhm. Print ist mittlerweile bei uns im Mediamix mehr oder weniger, ja, eigentlich fast nicht mehr existent, muss man tatsächlich sagen. Und dann ist es der zweite große Pillar digital. Und da ist es natürlich so, die Vielzahl der Plattformen, die Vielzahl der Angebote sind halt schon sehr verlockend. Und jeder möchte natürlich auf dem neuesten Social-Media-Kanal da sein. Jeder möchte natürlich auch das neueste Format ausprobieren. Und so fragmentiert sich dann über die verschiedenen Plattformen, fragmentiert sich dann die Budgets. Dann stellt man vielleicht auch fest, man möchte nicht so viel auf einmal ausgeben, weil einer der, ich sage es jetzt mal, Nachteile ist natürlich bei TV, man muss relativ frühzeitig ein sehr großes Budget committen. Und je kurzfristiger man halt wirklich denkt und vielleicht auch eben kurzfristiger taktieren muss, da ist das natürlich nicht mehr so populär. Das heißt also, man versucht dann, digital ist ja auch im Endeffekt immer so ein Versprechen, dass man TV mittlerweile kompensieren kann, dass man die gleichen Reichweiten bekommt. Ich glaube, das ist alles, was draußen rumwabert, mehr oder weniger.
Und inkrementelle Reichweite zu, also die Storyline, die ich immer sehe, ist, boah, die liest sich immer gleich, sondern TV, wir haben ja schon so ein bisschen TV-Reichweiten, sagen wir mal, sie sagen Stagnation, aber eigentlich ist es insbesondere in vielen Alterskohorten ein dramatischer Rückgang.
Aber das ist mein beliebtestes Argument. Ja. Mein Sohn, meine Tochter guckt kein TV mehr. Also TV ist in den jungen Zielgruppen nicht mehr relevant.
Ja.
Mag vielleicht für besagten Sohn oder Tochter stimmen, aber mag tatsächlich in der großen Masse. Und wir brauchen ja Masse. Wir müssen ja Millionen Tonnen Produkte verkaufen. Ja. Ist es noch ein relevanter Kanal? Aber tatsächlich.
Aber wir haben keinen Reichweitenzuwachs.
Nein, tatsächlich nicht.
Nee, ich will ja auch gar nicht. Ich will weder jetzt auf TV einschlagen. Ich wollte weder auf TV einschlagen, noch irgendwie das irgendwie unterstützen. Aber der klassische Pitch, den ich gerade von Digitalvermarktern, insbesondere wenn es Bewegtbildinventare zu verkaufen gibt.
Wir können es kompensieren.
Vor allen Dingen ist es inkrementell.
Ja, genau.
Das ist dir
und
als.
Mindestens als, genauso kosteneffizient. Das kommt dann auch als nächstes.
Aber
immer
dafür besser getargetet.
Ja, genau. Sowieso.
So, aber das ist so der Ding. Wir haben was für dich.
Ob lieber die Targetings etwa, alle so funktionieren,
lieber Advertiser, dein Problem ist eventuell, dass du dann diese riesen Reichweiten-Maschine nicht mehr richtig zur Verfügung hast. Deshalb haben wir was Digitales für dich und das ist dann inkrementell, also additiv und super genau getargetet. Aber ich weiß nicht, wie diese Attribution wirklich so sauber stattfinden konnte. Und das mit den Kosten ist auch schwierig. So, also das heißt, deine Mediawelt ist dadurch mega komplex geworden, weil dir fehlt das große, früher gab's, mir hat mal ein ganz alter Marketier gesagt, sagte, früher, Sigmann, das mit der Digitalisierung.
Das geht irgendwann wieder weg.
Nee, der hat gesagt, das ist ja unter uns, das ist ein Riesenscheiß. Früher hat er gesagt, früher, ich kann das, und du ahnst wenig, ich sage jetzt keinen Namen.
Nein.
Aber du kennst ihn.
Ja.
Also früher konnte ich mit 5 Sendebändern die ganze Republik beglücken.
Früher habe ich auch bei ARD und ZDF noch um Sendezeit gepitcht.
Ja, genau. Also früher konnte ich mit fünf Sendebändern die ganze Republik bedrücken. Jetzt kommt ihr mit ganz viel. Aber die Welt ist ja, wie sie ist. So.
Ja, genau.
Also es ist fragmentierter geworden, es ist komplexer. Gießkanne.
Genau. Und man verliert sich so im Klein-Klein halt. Und das ist tatsächlich das Risiko.
Als ich dir zugehört, ich habe, glaube ich, hoffentlich gut zugehört. Ja. Mir sind 2 Sachen aufgefallen. Das eine ist, dieses Commitment von TV ist ja auch das Vergessen. Gerade, liebe jungen Leute, früher war das so. Wenn man TV, wenn man analoges Media-Inventar, egal ob Print oder TV, ist eins der Grundprinzipien, dass man, um Rabatte zu generieren, sich committen muss.
Ja.
Das ist ja in der Versteigerung ganz anders. Da musst du dich nicht committen, da hast du keine Hürden, um erste Tests zu machen, sondern also in der Versteigerung. Hier haben wir, TV hat eine systemimmanente Hürde, dass du dich committen musst. Und, das ist mir nochmal aufgefallen, anders als bei den digitalen Medien, wo ich sofort was zurückkriege, brauche ich ja eine ganze Zeit lang, um über diese Brücke der Hoffnung zu gehen, bis ich ein wie auch immer geartetes Feedback kriege, wie denn meine Kommunikation auf der Konsumentenseite irgendwie gewirkt hat. Das ist ja vermutlich für dieses Thema, mache ich lieber Gießkanne versus wo allokiere ich denn eigentlich mein Budget? Nochmal eine Riesenherausforderung, die im rein digitalen Space ja auch da ist, also wenn ich kann, aber nicht so groß ist aufgrund der Budgetfrage.
Du hast halt so eine Nachwuchszeit, ne? Also TV wirkt halt eher auch langfristiger und bei digital ist so das Versprechen, dass man sofort, wie du sagst, den Impact im Endeffekt hat. Mhm. Aber wir wissen schon, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht den Abgesang auf irgendwas machen, sondern wir wissen schon, die erfolgreichsten Kampagnen sind immer Mix-Kampagnen. Mhm. So, aber um auf unser Ursprungsthema zurückzukommen, es ist durchaus auch bei uns der Fall gewesen, dass wir uns sehr viel in diesem Klein-Klein verloren haben und dadurch halt einfach eine riesige Streuung hatten, aber dadurch dann eben auch die Kampagnen nicht mehr so effektiv waren. Mhm. Und wir tracken das mit Marketing Mix Modeling, aber auch mit anderen Studien, um für uns wirklich zu sehen, was hat welcher Kanal addiert und hat er entweder einen entsprechenden ROI geliefert oder hat er, wir gucken uns parallel dazu auch immer noch das Thema Brand Health an, hat er etwas zu den Markenwerten addiert. Mhm. Und was wir da gesehen haben.
Überleitung,
Schade, dass wir hier kein Videoformat haben, dann würde man ich bin total interessant zu verstehen, was wir da gesehen haben, aber sagt mir mal ganz kurz, wenn ihr sowas von Media Mix Modeling, sollte den meisten bekannt sein, aber wenn ihr so eure Effekte messt und wir haben schon ein paar Mal von kurz-, mittel- und langfristig gesprochen. Mhm. Sagt mir mal bitte kurz, was sind langfristige Effekte? Also mit was für Zeiträumen reden wir da und was sind kurz- oder mittelfristige Effekte?
Also bei langfristigen Effekten reden wir schon über dann, die erst über mehrere Jahre generiert werden. Mhm. Ja, und da ist natürlich so ein Medium wie TV zahlt da viel, viel stärker ein als zum Beispiel online, was halt wirklich in der Tat ein kurzfristig agierendes Medium eher ist. Und das sieht man dann über die Studien, um da halt auch wirklich zu verstehen, welche Multiplikatoren habe ich eigentlich pro welchem Medium, um dann immer halt auch aus dieser Short-Term-Perspektive, die man typischerweise aus dem MMM mitbekommt, dann sich zu überlegen, aber was sind die mittel- und langfristigen Effekte?
Nimmst du MMM, um kurzfristigere Effekte zu sehen? Also ich hätte, wenn ich Budgetinhaber wäre, immer die Sorge, du Maike, sagst, TV wirkt immer langfristiger. Ich weiß aber aus meiner D2C-Erfahrung, dass TV manchmal auch gar nicht wirkt. Also das ist ja immer die Hoffnung, dass das TV immer wirkt, aber zumindest aus der kannst du sagen, klar, irgendein Effekt ist immer, aber er ist dann aus einer Effizienzbetrachtung heraus, ist ja, das Geld ist ja trotzdem
das
weg.
Das hängt davon ab, wo deine Marke, wenn sie denn überhaupt schon irgendwo steht, wo deine Marke ist. Ja, ja, weil wenn du nämlich quasi gerade im Aufbau bist, dann musst du schon sehr lange und auch sehr viel investieren, damit der Kanal auch wirklich den entsprechenden Effekt haben kann.
Ich meinte jetzt selbst innerhalb von, also das Medium heißt TV, aber selbst innerhalb von Vermarkter, Sendern, Zeiten etc. ist zumindest in meiner Welt der Wertbeitrag von TV nicht immer homogen, muss man vorsichtig auszudrücken.
Nee, das ist auch klar. Genau. Du hast hier verschiedene Einflussfaktoren.
Genau. Ja. Und das macht mich immer total wuschig, wenn ich an non-direct Geschäftsmodelle sehe. Also wenn ich jetzt hier von so TV-Sachen spreche, dann meine ich Verticals wie Mobilfunk, Banken, Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt auch nicht, da gibt es auch einen Brand-Effekt, aber eine TV-Kampagne, die zum Beispiel kein Second-Screen-Effekt irgendwie triggert, ist unwahrscheinlich, während andere Platzierungen diese innerhalb von TV durchaus Second-Screen-Effekte als Mindesteinstieg, also als Mindestkriterium irgendwie triggern, dann würde ich sagen, okay, das ist unwahrscheinlich, dass die Platzierungen, die noch nicht mal Traffic generieren, dass die dann viel Leads oder irgendwie Bekanntheit machen. Was ich nur sagen will, MMM hilft mir MMM, um diese große Brücke der Hoffnung, also Zeitversatz und auch dieses das Ausleuchten von was wird wahrscheinlich einen Beitrag gebracht haben, also überproportional starken Beitrag, durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Beitrag gebracht haben, muss man so zu kategorieren. Hilft mir MMM auf einer kurzfristigeren Perspektive?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ja, weil das sagt dir schon eine ganze Menge, was die einzelnen Dinge, die du für deine Marke getan hast, was sie dir kurzfristig bringen. Mhm. Ja, das siehst du halt schon aus dem MMM. Und ich werde auch immer bei dem Punkt, wenn die TV-Kampagne so designt war, dass sie etwas bringen soll,
ja,
dann sollte man das auch sehen. Aber das ist natürlich auch die Sache, welche Message packst du in die TV-Kampagne? Mhm. Und wenn das jetzt eher in dem digitalen Bereich, D2C, eher erstmal imagebildend ist, dann wirst du wahrscheinlich wirklich weniger direkte Effekte sehen, als wenn du halt auch eine Aktivierungskampagne machst oder halt auch ein Produkt hast, so wie wir ja oft in den Kategorien sind, die zum Beispiel im Impulsbereich sind, wo diese aktive Markenbekanntheit, diese ungestützte Markenbekanntheit halt so ausschlaggebend ist, damit der Konsument halt im Shop dann halt auch steht im Geschäft und sich denkt so, ah, oh ja, jetzt würde ich gern KitKat essen. Ja? Mhm. Und da sehen wir bei uns halt schon, was die einzelnen Medien dafür mit beitragen übers MMM. Mhm. Und arbeiten dazu dann halt auch über langfristige Modelle, dann halt auch zu sehen, was sind eigentlich die langfristigen Effekte, um da dann halt auch übers Modeling zu berechnen genau, was bringt es mir dann halt auch in 3 Jahren zum Beispiel.
Und aber auch die Rückschlüsse zu ziehen, was müsste ich investieren, um einen gewissen Effekt zu haben. Ja. Also wir gehen quasi in beiderlei Richtungen. Mhm. Also nicht nur gucken perspektivisch in die Vergangenheit, sondern auch zu gucken, okay, was muss ich jetzt investieren, um in eine gewisse Markenbekanntheit zu kommen oder einen gewissen Effekt zu erzielen.
Ja, das super interessant. Media Mix Modeling war früher, also wenn ich in Media Mix Modelings reingelaufen bin in der alten Welt, war das sehr oft, das war vielleicht auch ein blödes Setup, gleichzeitig auch in der Hand meiner Media-Agenturen. Das fand ich.
Ja, und das haben wir zum Beispiel gar nicht. Also,
das wollte ich gerade sagen.
Das ist bei uns das absolute No-Go, weil das ist gefühlt den Bock zum Gärtner gemacht. Ne? Also es ist mal wirklich, also von daher. Ich
habe gesagt, wenn der Schüler gleichzeitig auch noch seine Hausaufgaben.
Ja, ne, also von daher, wir haben das als global, also bei uns wird sehr viel, also wir arbeiten sehr stark, nicht nur rein Deutschland, sondern wir arbeiten sehr stark in der Zone Europa zusammen und aber auch mit unseren globalen Kollegen. Und solche Standards werden dann eher marktübergreifend definiert. Ja. Und von daher ist es so, dass wir ganz klar das Setup und auch die Ansage haben oder auch das Commitment haben, wir lassen es nicht bei der Mediaagentur machen, sondern wir haben ein internes Setup. Für Deutschland heißt das, wir haben ein internes Analystenteam, die für uns die Modelle rechnen. Und zwar auf Basis dessen, was wir früher mit einem AP, IRI oder auch mit Nielsen gemacht haben. Mhm. Es ist wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal in Richtung Daniela gucke, da geht bestimmt, also ich sage jetzt mal von der Tiefe immer noch mehr, aber es ist im Endeffekt, bei uns war jetzt primär erstmal das Ziel, möglichst einen großen Anteil unserer Werbespends durch so eine Modellierung durchlaufen zu lassen.
Dann ist sie auch vergleichbar, ne? Weil sonst kannst du ja vermutlich nicht alle Märkte vergleichen, wenn du dann jedes Mal überlegen musst, ob die Methodik eigentlich immer gleich war oder die Datengrundlage vergleichbar ist.
Ja, das ist das Ziel, diese Vergleichbarkeit zu haben. Wobei du hast ja natürlich schon immer andere Dynamiken, alleine auch im Medienmarkt. Also wenn ich jetzt den deutschen Medienmarkt mit Frankreich zum Beispiel vergleiche, dann würdest du ganz andere Kanäle nehmen, ein ganz anderes Setup, andere Audiences und. Aber primär ging es uns jetzt erstmal darum, unsere Marken in Deutschland alleine schon mal miteinander zu vergleichen und zu verstehen, welcher Kanal addiert was, ja. Und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist, weil Marketing Mix Modeling ist ja des Financers liebstes Tool, ne, weil man kriegt möglichst schnell ein ROI und dann weiß man, okay, gebe ich da noch Geld frei oder gebe ich kein Geld frei. Und das kann natürlich auch, wenn man das zu einseitig betrachtet, kann man das natürlich auch zu falschen Entscheidungen fällen. Weil natürlich, das haben wir gestern zum Beispiel gerade drüber diskutiert, ob dann wahrscheinlich eine Promotion mehr einen Zuschlag bekommen wird, also Handelspromotion, ja. Ne? Ja. Versus einer Mediakampagne. Ich habe ja die These, ja. Daniela sagt, das ist nicht in jedem Fall der Fall. Also du da.
Ja. Das ist ja. Super. Ja, jetzt sehen wir, Daniela, ich habe da noch zwei, drei.
Ja, nein, ne? Also ja, diese These besteht meistens, dass ja. Die Promotion kurzfristig immer den Zuschlag bekommen würde. Aber man muss dann aus meiner Sicht halt schon immer auch aufpassen, welche Kosten stelle ich dem gegenüber. Mhm. Und das ist je nach Land halt einfach auch unterschiedlich, welche Kosten man dagegen überstellen kann. In Deutschland tun wir uns mit jedem Media sehr, sehr einfach, ja. Die Handelskosten dagegen, das ist ein bisschen schwieriger, das immer direkt zu allokieren. Und da muss man dann immer aufpassen, dass wenn dann die These auch vertreten wird, dass die Promotion doch auch immer kurzfristig viel besser wäre, ob auch die entsprechenden Kosten allokiert wurden oder ja. Ob das nur noch ne, so das letzte Schleifchen um die Promotion als Preis irgendwie mit einfließt und das eigentliche Basisgeschenk der Promotion halt nicht bepreist ist und dem gegenübergestellt wurde im MMM, was man dahinter halt auch gewinnt. Ja. Und dass man da immer guckt, reden wir wirklich über das Gleiche? Ist es fair, gerade die unterschiedlichen Töpfe zu vergleichen oder halt auch nicht?
Mhm. Super spannende Diskussion. Und witzigerweise gibt es das im E-Commerce gleiche Diskussion auch.
Ach komm.
Ne? Ja, na klar, jetzt ist gerade hier Black Friday Woche.
Oh ja.
Gleiche Spiel, andere Spieler, die, also was du ansprichst, Daniela, die echten Kosten auf der ganzen Strecke zu sehen. Also ich habe meine verstanden zu haben, Distributionskosten. Also der Handel will ja für seinen Gondelkopfplatz, also seine Sonderplatzierung vermutlich auch irgendwie was haben. Und manchmal gibt es ja auch Preiseffekte.
Also wir müssen halt alles mit reinrechnen. Und manchmal gibt es halt eben auch Package-Vereinbarungen.
Ja.
Von daher muss man halt gucken, kann man wirklich alles entsprechend allokieren.
Aber das Allokieren, also der Kosten, das finde ich die eine Sache. Also finde ich super spannend und ist ja eine große Herausforderung in eurem Geschäftsmodell noch mehr als in den D2C-Dingern. Das andere, und da bin ich hellhörig geworden, als du, Maike, sagtest, dass das Finance das liebst, das MMM.
Total.
Das, ja, und da werde ich sofort misstrauisch. Also weil ich verstehe ja warum. Also ich sage euch mal kurz meine Vorurteile und ihr könnt mir dann sagen, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht. Bei Promotions, aber ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig, haben wir es ja auch eher mit einem Lower-Funnel-Effekt zu tun, weil das ist ja dicht an der Transaktion oder am Kaufakt gebaut, sonst wäre es keine Promotion, oder sonst wäre es eine richtig schlechte Promotion.
Ja.
So, und Financer lieben Lower-Funnel nicht, weil sie sich denken, oh, Lower-Funnel ist toll, sondern weil die Kosten-Umsatz-Relation auf Lower-Funnel-Sachen erstmal das, was sichtbar ist, besser aussehen als die Kosten-Umsatz-Relation von Upper. Und Financer haben dann auch nochmal die Angewohnheit, dass sie lieber kurze Perioden betrachten, idealerweise alles, was in ein Quartal geht, mindestens aber, was in ein Geschäftsjahr reingeht. Die wenigsten Financer machen sich wirklich, also weil sie anders incentiviert werden, weil sie andere Dinge zu betrachten haben, wenn es um mehr als eine Geschäftsjahrperiode geht. So. Aber wir als Marketeers haben ja die Aufgabe,
Marken zu bilden
und praktisch Kunden zu Fans zu machen, also lange Lebenszeiten von gewonnenen Kohorten zu haben, die dann immer wieder kommen. Und das ist halt blöd, in einem Finance-Muster abzubauen, weil wenn wir immer nur nach Finance optimieren würden, würden wir praktisch nur noch Promotions machen.
So sieht es nämlich aus und das ist halt die Gefahr. Und wenn man da dieses Rad überdreht, dann endest du eben da, dass deine Marken, also in manchen Fällen wird sich ja noch nicht mal parallel dann auch die Markengesundheit angeguckt. Also und deswegen, das ist unser Ansatz, dass wir sagen, Marketing Mix Modeling ist gut und es ist wichtig und du verstehst endlich mal pro Kanal, was addiert was und was addiert überhaupt nichts und was funktioniert. Und in unserem Fall versuchen wir das sogar bis auf entsprechend die Maßnahme, das runterzubrechen, um wirklich zu sehen, was hat gut konvertiert und was nicht. Und der Wunsch ist natürlich, ich kann mir den ROI angucken, aber ich muss ja das gesamte Bild. Also entweder muss ja meine Maßnahme oder meine Kampagne was zum ROI beitragen oder es muss eben entsprechend Marke bilden. Mhm. Und dieses holistische Bild, und da bin ich tatsächlich ganz stolz, auch selbst in unserer Finance-Community, wird total supported bei uns intern. Und deswegen ist bei uns auch momentan eine Initiative draußen, dass wir wieder ein bisschen stärker zurückgehen. Also von diesem ganzen nur ROI kurzfristig getriebenen wieder stärker mehr zu länger draußen sein. Wirklich, also die mehr wieder ins Brandbuilding zu investieren. Und wir gucken uns wirklich alle unsere Kampagnen und unsere Maßnahmen an. Also die Initiative heißt bei uns Fewer, Bigger, Better. Mhm. Also sprich weniger machen, also dieses ganze Fragmentieren, klein, klein sein zu lassen, wirklich abzuschneiden und dieses Geld eher einzusammeln und dann das, was bleibt, zu fokussieren, größere Kampagnen oder größeres Investment auf die einzelnen Maßnahmen drauf zu machen, länger draußen zu sein mit einer entsprechenden Kontaktdosis und dann wirklich zu sagen, okay, besser, das Ganze besser zu machen.
Besser ist im Sinne von Effizienz, Effektivität, ja. Also okay, vom
beides.
Genau, ja. Also genau, das war ein Komma. Man hat mein Komma nicht gehört.
Ja.
Das verstehe ich. Also Fewer, Bigger, Better. Ich überlege gerade, ist das ein Widerspruch? Nee, Fewer heißt einfach weniger Gießkanne. Das heißt du.
Ja, und weniger klein-klein. Und ich meine ganz ehrlich, wir hatten zum Teil, ist ja auch schön, ne? Also man kann sich da, in Social Media kann man sich ja wild austoben. Aber die Frage ist halt, wenn ich einen Post für 1.000 Euro habe, wie viele Leute erreiche ich da und was bringt das letztendlich? Ne? Also
weil ihr,
das Ganze mal abzucutten.
Ja, ihr wollt ja auch keine Microbrands in rauen Mengen.
Also wenn ich jetzt einen Tesla verkaufe oder ich sag mal ein höherwertigeres Produkt, dann kann ich auch damit leben, dass ich wirklich kleine Zielgruppen und vielleicht sogar auch eine sehr spitze Ansprache habe. Aber bei uns geht es halt schon vornehmlich um Masse.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Die Fewer, Bigger, Better, die, ich bin gerade nochmal beim Better, weil dazu gehört ja auch mal die ganze Nachweislogik, also was verfängt, was ist wirkungsarm oder wirkungslos. Ich habe noch ein Vorurteil von vom Media Mix Modeling im Kopf. Über den Finance haben wir schon gesprochen. Mhm. Das alte Korrelations-Kausalitätsmissverständnis. Also was meine ich damit? Ich verstehe so grob, was Media Mix Modeling kann und was nicht. Ich verstehe, dass man, wenn wir wieder D2Cler, wir machen Media Mix Modeling nie allein, sondern immer aufgrund der Anzahl der Kanäle, die ja meistens auch irgendwie so deterministisch, ne, die bringen uns direkt was zurück. Wir machen zu jedem Media Mix Modeling immer irgendwelche strukturierten Tests dazu, die wir vergleichbar können, die wir isolieren können, weil das alles digital ist. Und wir arbeiten viel an der Verbesserung der Attribution, ne, weil wir schon Signale haben, offline, online. Attribution heißt auch Neukunde, Bestandskunde sehen wir ja. Ne, brauchen wir keine Kassendaten von unserem Handel, sehen wir uns. So, das ist aber eine verhältnismäßig einfache Welt. Mhm. Also MMM im digitalen Kontext, also relativ, ne, bei aller Demut vor dem, ist so, was ich nie verstehe. Jetzt stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt in eurer Welt wäre, wir haben jetzt gerade schon über Promotion gesprochen, ich hätte, wie mache ich allein das? Also gibt es dieses, also versteht ihr, was ich meine? Das ist so, dass ich eventuell immer nur Korrelationen messe, das ist zum Beispiel eine Promotion, allein die Auswahl, welche Produkte erfahren eine Promotion. Das kommt ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel, das wird ja nicht auf dem Zufallsgenerator gewürfelt, sondern da haben jede Menge Leute vermutlich bei euch in der Organisation und der Handel hat da auch was mitzureden. Das heißt, da gibt es schon mal eine Vorauswahl. Dann die Effekte zu isolieren, geografisch, über Kanäle, über die Arten der Kunden. Also wie mache ich? Also versteht ihr mein Problem? Und B, wenn es dieses Problem gibt, was kann man dagegen tun?
Also ich verstehe die Herausforderung, aber würde nicht sagen, dass es ein Problem ist, weil du die Modelle ja unterschiedlich in der Granularität aufbauen kannst. Ja, also du kannst ja dir einen Rolls Royce bauen, wo du zum Beispiel wirklich jede einzelne SKU als einzelnen Strang zum Beispiel in so ein Modell mit reingibst, mit all dem, was diese SKU beschreibt, im Sinne von Distribution, Promotion, alles, was da werblich gemacht wurde und halt auch den Wettbewerb. Oder du nimmst dir vielleicht nur eine Gesamtmarke, das wäre so das andere Extrem, und packst die nur gesamthaft einmal als Linie mit rein. Und dazwischen hast du wahnsinnig viel an Variationen, mit denen du spielen kannst und auch welche Effekte neben den Standardeffekten, wie vielleicht den Mediaplan, die du halt auch mit integrierst. Ne? Also in welcher Tiefe nimmst du zum Beispiel Wettbewerber mit rein? Kannst du dir eine unterschiedliche Güte des Modells halt bauen? Und ich finde es halt immer wichtig, sich vorher zu überlegen, was möchte ich eigentlich wissen? Was ist die Fragestellung, die ich beantworten möchte? Was ist eigentlich in der Kategorie passiert? Wofür muss ich auf jeden Fall kontrollieren? Und dann das richtige Modellsetup zu nehmen, um halt auch sich nicht zu übermodellieren, weil da drin kann man, glaube ich, halt auch drin aufgehen und irgendwie die ganze Zeit damit zu verbringen, aber halt diesen Nutzen und Aufwand dafür, auch für sich selber auszutarieren.
Das finde ich ein total gutes Bild. Also insbesondere jetzt, wo ich weiß, dass ihr diese Teams auch intern habt oder das Team intern habt, weil dieses sich übermodellieren, wo ich denke, boah, ich so eine Pseudogenauigkeit dann sehr wahrscheinlich entsteht. Und gerade wenn ich um die Gefahr weiß, dass ich eventuell einfach nur an Korrelationseffekten mitfische, dass ich dann nicht zu kurzfristig zu tief abgreife. Okay, aber das kann ich total verstehen. Das ergibt total Sinn. Mein alter und letzter Chef hat damals immer gesagt, das war aber noch ein Setup. Da war die Media-Spending-Seite und die Wirkungsseite auf einer Seite, also bei den Medien. Sagt er, Sigmar, wir haben hier zwei Stapel. Das eine ist, wir werden immer besser, wir werden immer beliebter, die Leute kaufen uns, mögen uns, etc. Und das ist der andere, das war sein Marktforschungs-MMM irgendwie. Mhm. Das andere waren seine betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Sigmar, sagen Sie mir mal, wem soll ich jetzt glauben?
Die Brand Love konvertiert nicht. Das ist natürlich schlecht.
Ja, aber ist auch schon lange her, 15 Jahre. Naja, gut, aber die, wie sag mal, Fewer,
Bigger,
Better, die zum Better gehört ja nicht nur das, also schlaue Modelle zu wissen, was, sondern auch die Execution so zu organisieren, dass es überhaupt auch umgesetzt wird. Weil diese Granularität, Granularität, die macht ja auch eine ganze Menge Workload. Das muss ja auch exekutiert werden. Und ich meine, irgendwie habt ihr mehr als nur einen Markt. Ich weiß nicht, wie viele Märkte?
189 Märkte weltweit. Also du kannst eigentlich quasi wahrscheinlich außer Nordkorea und ich weiß nicht, was alles nicht zählt. Also ich glaube 195 Länder sind anerkannt und in 189 davon sind wir vertreten. Also es ist schon eine Menge.
Gut, deshalb hoffe ich mal, dass ihr nicht nur ein Setup für
alle. Nein. Jeder Markt hat natürlich seine Spezifika, aber wir versuchen natürlich schon, soweit es geht, über alle Länder zu standardisieren. Und jetzt nochmal für Europa sind wir noch ein bisschen stärker im Austausch. Und deswegen könnten wir eigentlich unseren Podcast von Folge 3 nochmal wiederholen, weil wir jetzt gerade jüngst alle unsere europäischen Märkte, also 47 Länder, haben wir in eine Agentur reingegeben. Das nennt sich Open Mind, die Agentur, die für uns explizit gegründet wurde aus dem WPP-Netzwerk. Und da arbeiten wir genau an solchen Standards, arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Auch in Zusammenarbeit mit der Agentur. Und was, glaube ich, noch zu erwähnen ist, wir gucken uns ja nicht nur die Media-Ausspielung an, weil das ist auch immer so ein Fallstrick, dass man dann sagt, ja, man guckt sich Media und optimiert das bis in die Nachkommastellen, sondern wir gucken uns auch immer die Kreation dazu an. Und wer gucken mag, auf der Demexco war unsere globale Marketing-Chefin, die hat auch explizit zu dem Thema gesprochen. Also wir haben auch da gewisse Frameworks, wie wir halt unsere Kreation noch besser machen, um eben quasi holistisch insgesamt besser zu werden.
Super, dass du den Punkt noch machst, weil das brannte mir die ganze Zeit schon.
Ja, das ist immer so.
Better, ne, dass es nicht nur um die Exekution geht, sondern halt auch wirklich, was gebe ich eigentlich in die Exekution, weil die Kreation ist halt auch ein sehr wichtiger Teil.
Du kannst ja Media perfekt machen und die Kreation ist grottig, dann wird halt alles nicht gut. Ja? Also
das
von
ist
daher
ja auch früher so bekannt gewesen, ne? Dass Kreation mehr oder weniger, also wieder Vorurteile, die ich hier reinwerfe, verliebter Brandmanager geht zur Kreation und also in seine Marke verliebter Brandmanager oder Managerin, da machen die irgendeine Kreation und dann wird das Ganze zu Media rübergeworfen und die
machen was draus.
Ja, genau. Oder? Und sowas gab's doch.
Ja, ja.
Oder? Also
ja, ja.
Wird vermutlich immer noch so, also manchmal noch so, aber so wird's halt dann schlecht, ne?
Immer weniger, weil wir tatsächlich, also gerade für die digitalen Plattformen Ote ja auch erzählt, CreativeX, wir arbeiten mit CreativeX zusammen und haben wirklich genaue Maßstäbe, wonach eine digitale Kreation eine gute und performante ist und wonach nicht. Das heißt, da optimieren wir schon explizit und für die Offline-Themen haben wir auch eine Initiative, die wirklich da entsprechende KPIs sozusagen hat, wo wir genau wissen, das funktioniert und das funktioniert für uns nicht.
Wir schon so bei dieser Holistik sind, also dass man nicht so die normalen funktionalen Silos hat wie Media, Kreation, müssen wir eigentlich auch noch über Produkt und Kunden, so im Sinne der Customer Lifetime Value Perspektive sprechen. Also klar, wir haben schon, eingangs habt ihr schon von der Produktqualität gesprochen. Wenn es euch recht ist, würde ich jetzt weniger über Produktqualität.
Ja, also könnten wir. Da wären wir jetzt wahrscheinlich auch die Falschen, dann müssten wir hier andere Kollegen hinsetzen.
Ja, das ist bestimmt ein super spannendes Thema. Aber das Thema, wie gut, das sagtest du, Daniela, schon ganz am Anfang, wie gut ein Produkt beim Kunden ankommt, hat ja eine total wirtschaftliche Konsequenz. Und auch das zu erforschen, zu messen und praktisch dann auch die richtigen Zielgruppen mit den richtigen Produkten und der richtigen Kommunikation über die richtigen Kanäle anzusprechen. Aber jetzt gerade auf der Kundenperspektive, was könnt ihr da tun, um das wirklich zusammenzufügen? Also die Wirkung, die ein Produkt auf das Nachkaufverhalten von Kunden hat.
Also beim Produkt ist es natürlich super wichtig, dass es, also in unseren Kategorien, dass es einfach verfügbar ist. Mhm. Ja, also hatten wir, glaube ich, auch am Anfang schon mal kurz, weil wenn du nicht einfach verfügbar bist, ist es halt schwierig, weshalb auch, glaube ich, ne, so einige Marken im Bereich D2C, die vielleicht auch ganz tolle Produkte haben, aber das ist dann halt einfach immer noch eine Hürde, auch mit dieser Online-Bestellung dann. Und diese einfache Verfügbarkeit ist da super wichtig, genauso wie das Auftreten auch im Geschäft, ja, also wie ist der Look and Feel und auch das Standout am Regal. Und für den Konsumenten letztlich aber schon ist wirklich immer auch sehr entscheidend die Produktqualität. Weil wir sind halt in Kategorien, die drehen sich wahnsinnig schnell. Und da kommt ganz, ganz viel auch aus diesem Wiederkauf heraus, an Volumen einfach auch. Und wenn man da nicht gewinnt, dann hat man verloren.
Verstehe ich total gut. Wie könnt ihr messen, wenn zum Beispiel Promotions waren, inwiefern ihr schon da Kunden jetzt nochmal irgendwie durch vielleicht eine Frequenzerhöhung erreicht habt oder ob ihr vielleicht über eine Promotion auch Neukunden generiert, die dann hoffentlich ein gutes Nachkaufverhalten haben.
Also für sowas arbeiten wir mit einem Haushaltspanel. Das sind Panels, da gibt es auch unterschiedliche Anbieter in Deutschland, die Konsumenten haben, die regelmäßig berichten einfach, was sie halt kaufen. Und mit denen können wir dann halt Analysen auch fahren, um uns anzuschauen bei einer Promotion-SKU dann halt über die ERN oder wenn das keine extra ERN ist, über einen bestimmten Zeitraum, um zu schauen, gegenüber dem Vergleichszeitraum, wen haben wir da eigentlich erreicht? Ist das jemand, der die Marke schon vorher gekauft hat und hat jetzt mal eine neue Variante probiert oder kam das vom Wettbewerber oder war das, weil das ist natürlich auch immer für uns und auch den Handel toll, jemand, der dann neu in die Kategorie kommt.
Na, okay.
Ja, damit man da halt auch zeigt, was hat man da eigentlich für Effekte.
Ja. Aber das wird noch klassisch über Haushaltspanel gemacht.
Ja.
So, okay, dann habe ich vermutlich nur nicht die Schönheit, dass ich dann sehen kann, wie sind die gewonnen worden, sondern ich sehe nur, dass sie was gekauft haben, aber ich sehe nicht, über welchen Einstiegskanal sie zum Beispiel initial den Kontakt haben.
Du kannst das über die Haushaltspanel machen, aber das ist tatsächlich auch ein Potenzial, was über Retail Media wahrscheinlich zukünftig auch mit abgedeckt werden kann.
Nicht in der vollen Gänze,
aber dass man da durchaus in der gemeinsamen Erarbeitung dieser Kampagnen mit einem Retail-Media-Partner da auch Antworten findet. Jetzt nicht in der vollen Granularität, aber eben zumindest auch Rückschlüsse zulässt, ist das jetzt zumindest für diesen Handelspartner ein neuer Käufer gewesen oder ein bestehender Käufer, ein Kategoriekäufer oder sogar ein Markenkäufer oder Konkurrenzkäufer.
Ja. Das ist natürlich super spannend. Die Befürchtung ist ja, dass eure Handelspartner euch nicht alle Daten geben. Das ist ja so ein Plattform-Dilemma, dass nicht alle Informationen für den Advertiser dann zur Verfügung stehen, aus Gründen. Aber ihr habt ja bestimmt nochmal andere Möglichkeiten als...
Ich glaube, ja, also natürlich ist das immer wieder eine Hürde und wahrscheinlich ist das auch in Deutschland nochmal spezieller als in anderen Märkten. Also wir sehen zum Beispiel bei unseren Kollegen in den USA oder auch unseren Kollegen in Frankreich, dass da der Zugang zu den Daten auch von den Händlern ein ganz anderer ist. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Und ich denke, auch Retail Media wird seinen Beitrag leisten, dass da ein bisschen mehr Offenheit und mehr Austausch stattfindet.
Wenn man so drauf guckt, ist Retail Media die eine, wenn man sagt, Retail Media ist eine Mediagattung und nicht einfach nur eine besondere Art von Publishing, ist das ja eine Media-Kategorie, die sehr stark wächst. Ist das bei euch auch so?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist momentan sehr populär, wird auch auf allen Bühnen diskutiert. Bei uns wächst es durchaus, aber ich würde sagen moderat und verträglich. Also wir sind noch nie jemand gewesen, der all in geht, sondern wir testen lieber, funktioniert es für uns und dann skalieren wir, bevor wir jetzt irgendwie overpromisen, irgendwo reingehen und dann feststellen, so gut, das Geld ist verbrannt, sondern wir machen lieber eher den anderen Weg, erstmal kleiner testen und dann skalieren. Und das funktioniert für uns gut und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Da kommen ja auch ganz neue Formate jetzt bald raus. Ne? Also es wird ja auch mal spannend zu sehen, was die großen Streaming-Dienstleister, zum Beispiel Streaming-Dienstleister, die gleichzeitig auch noch die größte Handelsplattform sind der westlichen Welt. Was die bringen. Da sind wir alle schon ein bisschen aufgeregt. Bist du aufgeregt?
Ja, aber wir haben bisher ganz gut damit gelebt, uns das schön anzugucken, auch mal da wieder zu testen und dann zu schauen,
ob es funktioniert. Also ihr macht euch da nicht verrückt. Das verstehe ich, dass man besser mit einem strukturierten Ansatz zu so einer Party geht, als dass man im ersten Hype ist, nur um praktisch noch eine Horizontschlagzeile zu generieren.
Ja, die verkauft halt auch nicht unbedingt die Produkte ab. Also wir mögen Horizontschlagzeilen nicht falsch verstehen, aber tatsächlich, man muss auch nicht auf jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sofort aufschwingen.
Ja, ich bin total, also wir hätten jetzt noch jede Menge weitere Themen oder Themen, die wir noch länger vertiefen könnten, aber dann würden wir unsere 45 Minuten Ziel dramatisch reißen. Retail Media ist bestimmt nochmal, also das ist.
Könnten wir einen separaten Podcast
machen? Total, insbesondere, da könnten wir fast so mal einen Streit.
In 170 Folgen komme ich wieder.
Bitte nicht. Wir mussten irgendwie eine relativ lange Pandemie durchhalten.
Bis dahin gibt es schon wieder was anderes, was total hip ist.
Ja, das stimmt. Retail Media ist gekommen, um zu bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das wird
nicht mehr weggehen. Vor allen Dingen, ich meine, müsst ihr nicht für euch kommentieren, aber ich sehe bei meinen Kunden ganz oft, dass Retail Media ja gar nicht so sehr aus dem klassischen Media-Budget befeuert wird, sondern aus dem, was formerly known as Werbekostenzuschüsse waren. Also wenn du guckst, wie es verpackt wird, ist ja die eine Sache, aber wenn ich mir eine G&V eines Advertisers angucke, dann sehe ich ganz oft, dass Dinge, die früher für Handelspromotion, was auch immer, wie es genannt wurde, aber nicht, auf jeden Fall nicht aus dem Mediabudget kamen.
Ja, auch.
Ja, genau.
So. Auch. Also es ist tatsächlich, kommt drauf an, was die Maßnahme ist und wie sie klassifiziert wird. Also bei uns ist es tatsächlich so eine Mischung, wobei wir schon sehr hinterher sind, das Thema Retail Media und die Handelsgespräche komplett getrennt zu lassen. Einfach um diesen Interessenskonflikt auf beiden Seiten nicht zu haben.
Das ist ja auch super schlau aus eurer Perspektive.
Ja, ihr werdet
mit dem Klammerbeutel.
Ja, also wenn Schwarz Media zum Beispiel hat es ja auch sogar in der Presse gesagt, sie trennen das auch definitiv, um möglichen Konflikten aus.
Allein, dass das gesagt werden muss, zeigt ja schon, wie die Dynamiken sind. Ich meine, so war es mit den WKZ-Gesprächen ja auch immer, nur da waren es halt irgendwelche doofen Handzettel, die irgendwo gelaufen sind. Jetzt ist es halt Retail Media und ist ja viel besser zu beleuchten. Ich finde es trotzdem super spannend, was da läuft, weil das ja auch auf der Advertiser-Seite der Wertbeitrag, der über Retail Media generiert wird, ist ja nochmal ein andere Funnelstufe, andere schon vorgebundene Käuferschaften. Auch hier das Finance Department, wenn es Retail Media mit klassischen Media vergleicht, liebt es viel, viel schneller.
Ja.
Erst beim genauen Hingucken. Übrigens ganz nebenbei, aber dann höre ich auf.
Ja.
Ich kann
noch weiter erzählen, Folge 2.
Richtig cool ist ja, wenn man mal betrachtet, wie hat sich eigentlich Retail Media auf das Eigenmarkengeschäft derselben Händler ausgewirkt. Das fand ich total spannend. Als ich irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht, welche Quelle da, dass Amazon sein Eigenmarkengeschäft weniger priorisiert in manchen Warengruppen, weil die Zusatzeinnahmen durch Retail Media in einer Warengruppe besser sind, insbesondere auf eine Deckungsbeitragsperspektive, nicht Topline, sondern wirklich ergebnistreibend, als das Eigenmarken.
Aber unterschätzt das nicht. Die nehmen im Endeffekt über Retail Media einiges ein, aber wenn du dann auf die Seite gehst, die ersten Sponsored Posts.
Ja. Die steuern das. Ich sage nicht, dass deshalb Eigenmarken verschwinden werden.
Nee, im Gegenteil. Die lassen die Marken werben und dann packen sie ihre Eigenmarken
Sie nehmen auf beiden Seiten. Genau, da kann man auf beiden Seiten verdienen.
Und haben ja teilweise noch den Link auf der eigentlichen Markenseite, wenn du auf dem Produkt bist, unten und hier auch von uns und dann die Eigenmarke.
Genau. Also von daher.
Total spannend. Aber das zeigt die Dynamiken. Das ist umgekehrt. Was wäre meine Advertiser-Erkenntnis, wenn mein Handelspartner auf einmal Eigenmarken depriorisiert? Dann gebe ich vermutlich, also nicht nur ich, mich, sondern auch meine Wettbewerber relativ zu viel aus für das, was ich an Deckungsbeiträgen auch über Kundenwerte rausholen kann.
Erik, das kann uns nicht passieren.
Nee, euch nicht.
Wir passen ja auf.
Das ist ein schönes Schlusswort. Aber wie gesagt, das ist noch genügend Futter für diverse Diskussionen. Und auch wenn das Mikrofon aus ist oder die Mikrofone aus sind. Aber bevor ich euch schon mal für die Offenheit hier danke, meine Abschlussfrage. Maike, habe ich sie schon gesagt. Daniela, hat man dir auch die Abschlussfrage verraten?
Schieß los, nein.
Das macht gar nichts. Und ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, die Abschlussfrage ist schon länger da. Die meisten meiner Gäste kennen die Abschlussfrage schon vorher. Außer Daniela.
Die bin ich ins kalte Wasser geworfen.
Ja, aber da fange ich mit dir an, Maike. Was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt? Und du kannst selbst entscheiden, ob das beruflich, privat.
Also ich glaube wahrscheinlich, die meisten würden jetzt hier klassisch sagen, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Ich will kein Buch schreiben.
Das ist schon mal gut.
Nee, tatsächlich ist die Fragestellung, ich bin jetzt bald Mitte 40, wage ich mich in einen Hauskauf, in einen Immobilienkauf rein oder nicht? Aber ich glaube, dann bin ich hier im falschen Podcast. Da müsste ich eher in so einen Finanzpodcast jetzt gehen, um darauf die Antwort zu bekommen. Aber das ist tatsächlich noch so ein Projekt, was mein Mann und mich so ein bisschen umtreibt.
Ihr lebt im Frankfurter Raum.
Wir leben im Frankfurter Raum und das ist keine einfache Frage und Entscheidung.
Kann ich mir vorstellen. Da ich nicht qualifiziert bin.
Nee, anderer Podcast. Ich glaube, da müsste ich woanders hin. Finanzpodcast.
Ich finde es aber interessant, was die Dynamik macht, wenn, das fing bei mir schon irgendwie kurz nach dem Studium an, dass so, wenn im Freundes- und Bekanntenkreis irgendeiner hat dann angefangen mit Hauskauf.
Ne? Oder von Eltern übernommen oder
Himmel,
so.
Himmel, was für eine, das kann, ich weiß noch, irgendwann wurden die Geburtstage nicht mehr so witzig in manchen Kreisen, weil dann nur noch über Baufinanzierung, Zinsen und dann später über Renovierungsthemen gesprochen sind. Also, aber verstehe ich, dass das
ist ein Projekt, genau.
Ja. Genau. Daniela, hast du noch nicht begonnenes, noch nicht?
Also das Projekt, was Maike bewegt, bewegt mich auch in Phasen immer wieder. Ich bin aber wieder gerade in der klaren Antwort, dass eigentlich nein. Mhm. Ja, es lohnt sich einfach nicht in Frankfurt, aber na gut. Ansonsten, worauf ich mich jetzt im nächsten Jahr erstmal total freue, ist anschließend an unser Thema heute auch, dass wir MMMs nochmal mit weiter auch mit ins Business treiben, ja, und nochmal viel, viel stärker auch in die Business-Prozesse mit einlinken. Mhm. Das ist was, worauf ich mich jetzt wirklich freue in dem Fachbereich, ja, das nächstes Jahr mit weiter voranzutreiben, weil da noch eine Menge für uns auch mit drinsteckt, halt nicht nur immer diese Retro-Perspektive zu haben, sondern wirklich mit den richtigen Insights halt auch in die Zukunft zu gehen und da das halt auch mitzunehmen und zu planen und den Businesses an die Hand zu geben, damit man halt wirklich fundierte Diskussionen hat, was mir als Marktforscher immer sehr entgegenkommt und
darauf freust du dich. Ja. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist ja auch etwas, was ich festgestellt habe, Marktforscher haben da eine hohe Leidenschaft für, weil sonst wären sie vermutlich keine Marktforscher geworden.
Ja, einer muss es ja haben.
Ja,
ne?
Genau. Ja. So, aber das ist ja oft so dieses analytisch, also das kannst du auch sehen, ne? Wie sind eigentlich so Statistikvorlesungen belegt, von wem und welche Noten werden da gemacht. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die steht drauf. Es gibt aber auch Marketeers, die kriegen sofort irgendwie Gänsehaut, aber negative Gänsehaut, wenn sie MMMs, also alles, was mit statistischen Verfahren.
Aber Erik, was ist eigentlich dein Projekt für nächstes Jahr?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist gemein, weil da bin ich auch nicht so richtig drauf. Ich habe so viele Projekte, die ich nicht angefangen habe und dann praktisch auch nie anfange. Und also neulich, vor einem Jahr, dachte ich noch, ich müsste Italienisch lernen. Jetzt war ich lange in Italien und meine Frau kann relativ gut Italienisch. Und das ist richtig fies, weil immer so die mit Abstand die Nummer zwei beim Italiener zu sein ist. So, deshalb, Italienisch will ich nicht mehr lernen. Ich kann nicht gut schwimmen.
Ach, siehste.
Also ich kann schwimmen, ne? Also, aber ich kann nicht kraulen.
Ja, das kenne ich.
Das habe ich aus Versehen, weil ich, ich hatte mal so ein bisschen, laufen kann ich ganz gut, aber hatte was mit der Achillessehne. Ihr werdet jetzt auch, ich bin jetzt nicht mehr Mitte 40, ich bin Anfang 50. Bei 53. So, und dann habe ich mir gesagt, jetzt kannst du Rennrad fahren. Durch Achillessehne habe ich Rennrad fahren gelernt. Bin auch, komme jetzt zurecht. Jetzt kann ich laufen. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn du jetzt noch schwimmen könntest, das ist so ein klassisches Midlife-Crisis-Programm.
Triathlon.
Ne? Naja, ich mache so ein einfaches Ding, wenn überhaupt. Aber da habe ich in letzter Zeit oft drüber nachgedacht, ob ich eigentlich ob ich zu doof bin oder zu undiszipliniert, einfach halbwegs unfallfrei mal ein paar Bahnen zu kraulen.
Also Erik, wenn du dann in Frankfurt beim Ironman antrittst.
Ich sehe das ja auch schon.
Dann hast du hier eine Fangruppe und wir sponsern dich, versprochen.
Das ist total lieb. Das wird nicht passieren, mach dir keine Sorgen. Ironman, ich weiß genug, um zu will. Also das werde ich nicht. Ironman ist irre. Da musst du irgendwie 180 oder 160 Kilometer Fahrrad fahren, einen Marathon und irgendwie 3,6 oder 3,8 Kilometer schwimmen.
Aber der Frankfurter soll mit einer der einfacheren sein. Ach ja. Aufgrund der klimatischen
Bedingungen. Und wir haben mehrere Kollegen, die tatsächlich das machen. Ja, Glückwunsch. Kannst dich ja mal austauschen.
Mir hat neulich einer gesagt, für einen Ironman, mir hat neulich gesagt, für einen Ironman musst du mindestens 20 bis 25 Stunden pro Woche trainieren.
Ja.
So, und das ist meine super Ausrede, dann kann ich das leider gar
nicht. Verdammt, schade.
Nein, aber es gibt so kleinere Formate. Ja. Aber jetzt ist es bescheuert, dass ich mich hier oute in meinem eigenen Podcast. Aber also mein Projekt fürs nächste Jahr ist, unfallfrei ein paar Bahnen kraulen zu lassen.
Okay, so, gut. Dann Ende nächsten Jahres sprechen wir uns wieder.
Ja. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, Daniela und Maike, dass ihr nach Hamburg gekommen seid, dass wir so eine gute, offene Diskussion führen konnten. Ich habe richtig was gelernt. Und ich mochte vor allen Dingen diese Klarheit und Offenheit, dass ihr auch durchaus mal von Herausforderungen gesprochen habt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten, beruflich wie auch privat. Und ich würde mich freuen, wenn wir das mal fortsetzen können. Dann bin ich gespannt, was wie hieß es,
Fewer, Bigger, Better, genau.
Was das gebracht hat, wie ihr das weiterentwickelt habt. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank,
danke an dich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.